Die Hochkulturen an Nil, Euphrat und Tigris wurden möglich durch den relativen Wasserreichtum. Die Zivilisation der Sabäer im Jemen hatte ihre Grundlagen auf einem fein ersonnenen Wassersystem. Die von den heutigen Golfstaaten aus dem Westen importierte Zivilisation funktioniert dagegen nur, weil mit den Petrodollars riesige Anlagen finanziert werden, in denen aus Meerwasser unter Beimischung von frischem Quellwasser Trinkwasser gemacht wird. Die teuren Meerwasserentsalzungsanlagen können nur so lange finanziert werden, wie das Ölgeld reicht. Doch wie lange wird das Öl noch reichen? Und wird das Wasser, das auch nicht erneuerbar ist, früher zur Neige gehen als das Öl? Schon heute werden aber auch am Golf Wasserreserven übergebührend angezapft, die nicht erneuerbar sind. Die Dammann-Wasserader zieht sich unterirdisch von Kuwait durch Saudi-Arabien, durch Bahrain, Katar, die Emirate nach Oman. Wasser, das sich hier in Millionen von Jahren angesammelt hat, wird innerhalb weniger Jahrzehnte verbraucht sein. In Ägypten hielten schon die Pharaonen bei Assuan Wacht am Nil, damit die südlichen Anrainer ihnen nicht ihre Lebensader, das Nilwasser, abgraben. Der 1970 fertiggestellte Assuan-Staudamm in Ägypten sollte Wasser für Jahrzehnte für Millionen von Menschen bringen. Nasser wollte damit sein Volk aus der Rückständigkeit führen. Jedoch die Wassermenge des Nils wird in der Zukunft eher abnehmen, die ägyptische Bevölkerung hingegen eher wachsen. Syrien und der Irak blicken nach Norden, wo ihnen die Türkei jederzeit das Wasser von Euphrat und Tigris abdrehen kann. Wenn man in Kuwait bohrt, findet man eher Öl, aber kein Wasser. Deswegen blickt Kuwait ebenfalls zur Türkei und hofft, in Zukunft Wasser aus der Pipeline von dort zu bekommen. Solange aber Saddam Hussein regiert, wird er den türkisch-kuwaitischen Wasserhandel zu unterbinden suchen. Im israelisch besetzten Westjordanland findet man kaum Dämme, kaum Pipelines, kaum Sprühanlagen, aber dafür viel Wasser. Israel will das Westjordanland auch deshalb behalten, weil es dort viele der Quellen für sich selbst nutzen will. Teilweise war der Wasserspiegel des See Genezareth so weit abgesunken, dass eine weitere Wasserentnahme den See ökologisch schädigt. Auch im Westjordanland sinkt der Grundwasserspiegel. Wer das Wasser hat, hat die Macht, und das Wasser hat wer an der Quelle sitzt. Von den Flusssystemen in der arabischen Welt entspringt nur das kleinste, das Jarmuk-Jordan-System, auf arabischem Territorium. Der Nil, welcher 56 Millionen Ägypter das Leben schenkt, entspringt in Schwarzafrika. Euphrat und Tigris, die das historische Zweistromland bilden und die ökonomische Basis für die alten Hochkulturen waren, entspringen in der Türkei. Flussabwärts liegenden Staaten sind alles andere als begeistert von dem Staudammprojekt der Türkei in Südostanatolien. Für die Zeit nach der Fertigstellung des Staudammsystems will die Türkei den verfeindeten Anrainerstaaten Syrien und Irak nur eine Wassermenge von 500.000 Kubikmeter je Sekunde garantieren. Vorher waren es sogar in schlechten Zeiten 800.000 Kubikmeter. Der Irak braucht aber große Wassermengen für die Bewässerung Mesopotamiens. Die Wassermengen, die noch von der Türkei nach Süden fließen, hängt vom guten Willen der Türkei ab, vom Verhandlungsgeschick der Nachbarn oder auch vom Krieg als Ultima Ratio. Die Bevölkerung des Nahen Ostens, einschließlich Israels, der Türkei, des Irans, der Maghreb-Staaten, des Tschads, wird bis zum Jahr 2100 von ca. 300 Millionen auf ca. 900 Millionen anwachsen. Es wird immer weniger Wasser für immer mehr Menschen geben. Nirgendwo sind die über Wasser entstehenden Konflikte so leicht entzündlich wie im Nahen Osten. Der Streit um Wasser wird eines Tages den um Öl ablösen. Bewaffnete Konflikte sind um Wasser jederzeit denkbar. Schon die bisherige Geschichte war voll von ihnen. Nach dieser Einleitung über die Streitigkeiten um Wasser in der Region des Nahen Osten soll im Weiteren die Situation im Südosten der Türkei aufgegriffen werden. Dort wird seit einigen Jahren unter dem Versprechen der Regionalentwicklung ein riesiges Staudammprojekt realisiert. Es handelt sich dabei nicht um ein oder zwei Stauseen, sondern um ein System, was einen Großteil der Fläche des türkischen Teils Kurdistans umfassen wird. Im Folgenden hört ihr ein Interview, das Beate mit Hans Brandscheid von Medico International geführt hat.
Ja, guten Tag, Herr Brandscheid. Guten Tag. Wir möchten heute ein Interview machen über das Staudammprojekt in der Türkei, also in Kurdistan. Sie waren ja auch vor kurzem da. Vielleicht können Sie kurz erstmal schildern, wie die Situation dort ist.
Ja, schon augenfällig, also vom Hinschauen her zweifellos Unterschiede. Es sind viel weniger Kontrollen auf den Straßen zwischen den einzelnen Städten und Ortschaften. Es war ja vor dem fast unmöglich, gewisse Gebiete überhaupt zu erreichen. Es wirkt etwas entspannter. Es hat auch eine gewisse wirtschaftliche Tätigkeit eingesetzt in Form von Bankgebäuden in der heimlichen Kurdenhauptstadt Diyarbakir deutlich zu sehen. Und auch ein riesen Burger King ist schon am Stadteingang neben dem neuen Rathaus aufgebaut. Das sind Dinge, die ins Auge fallen. Was man wissen muss, was man dann auch sieht mit dem zweiten Blick, ist, dass vor allem die wirtschaftliche Situation, die soziale Lage der Menschen überhaupt nicht sich geändert hat, schlimmer geworden ist. Eindeutig die Inlandsflüchtlinge, die in den Städten sind, die Städte bersten vor Menschen, die Dörfer sind ja zerstört worden, es gibt noch kaum Rückkehrer, Rücksiedlungsprojekte, das ist das Problem. Die Arbeitslosigkeit liegt in manchen Gebieten bei 90% und die Freiheit eben, zu sprechen, reden zu dürfen, etwa auch in kurdischer Sprache, das ist nach wie vor untersagt, verboten und verfolgt. Insofern alles beim Alten, aber der Anstrich ist etwas schöner geworden.
Ja, Sie haben ja auch, also sind ja auch in diesem Staudamm oder in dem Widerstand gegen diese Staudammprojekte mit beteiligt. Vielleicht können Sie da auch nochmal was sagen. Da sind ja einige Staudämme schon fertig, einige sind jetzt gerade, füllen sich gerade, andere sollen gebaut werden.
Ja, das ist das sogenannte GAP-Projekt, das Anatolische Entwicklungsprojekt, das 22 Staudämme vorgesehen hat, von denen kann man sagen, 80% fertig sind. Es geht noch um die letzten Dämme, einer bei Cizre noch und der Eliso-Staudamm eben bei der antiken Stadt Hasankeyf. Man muss sich dazu Folgendes unbedingt vorstellen. Es handelt sich nicht um ein, zwei Talsperren wie in Deutschland, im Sauerland oder in Bayern, sondern hier wird ein Gebiet von der Größe der Schweiz in Kurdistan überschwemmt und unter Wasser gesetzt und wahrscheinlich, wie gesagt, kommt noch der ein oder andere Staudamm hinzu, wenn nicht der Protest, der internationale Protest, diese Entwicklung zum Halt bringt. Diese Staudämme bedeuten vor allem eines, dass weitere 50 kurdische Städte zerstört werden. Es bedeutet Flucht und Vertreibung vom Wasser, beziehungsweise von den türkischen Behörden, die mit den lokalen Autoritäten, den Bürgermeistern, den Kommunalbeamten und eben den von Vertreibung bedrohten Menschen nicht ein Wort bisher geredet haben, sondern denen will man mitteilen, ihr habt jetzt zu gehen, sozusagen, bevor das Wasser steigt. Es werden weitere 50.000 Menschen auf die Flucht getrieben, kann man schon sagen. Und schlimmer noch eigentlich, wenn die Staudämme voll sind, wird in dem ganzen Gebiet, das noch nicht überflutet ist, eine großtechnologische Landwirtschaft eingebaut, die man also mit modernstem und großem Gerät monokulturell bearbeiten will oder nur in wenigen Kulturen unterhalten will. Und da werden eben 9 von 10 landwirtschaftlichen Arbeitern und Bauern nicht mehr gebraucht. Das heißt, insgesamt wird Kurdistan überflutet und ein Großteil der Menschen, die doch nicht durch den Krieg, den Bürgerkrieg, die kriegerischen Auseinandersetzungen verjagt worden sind, werden durch das Wasser vertrieben und eben durch das sogenannte Anatolische Entwicklungsprojekt. Das ist eine sehr bittere Perspektive und sehr, sehr viele Menschen sind darüber sehr deprimiert, leiden drunter und sagen, hat man nichts anderes vor mit uns in Ankara und in Europa, ist das die Anbindung der Türkei an Europa, dass Kurdistan unter Wasser gesetzt wird.
Sie hatten das vorhin kurz schon angesprochen. Die Bevölkerung, ist die beteiligt worden irgendwie? Also hier gibt's ja immer große Anhörungsverfahren und mit Einsprüchen, und gab's sowas, also in irgendeiner Form?
Ja, das kennen wir so hier, dass man zum Beispiel Rechtsmittel benutzen kann, den Rechtsweg beschreiten kann, dass es Anhörungen gibt, alles das, was Sie sagen, das gibt es dort überhaupt nicht. Es gibt einige Initiativen jetzt, lokale Initiativen, die sich gegen die Staudammprojekte richten und die mühsam versuchen, im Westen der Türkei so etwas wie einen Rechtsweg zu eröffnen, was nicht einfach ist, denn die rechtlichen Grundlagen sind nicht vorhanden, so etwas anzugreifen. Und wenn das nun nicht funktioniert, in der Türkei den Rechtsweg zu benutzen, wird man letzten Endes wieder in Straßburg klagen müssen, also vor dem höchsten europäischen Gericht für Menschenrechte. Ja, der Skandal ist in der Tat, dass Leute, wenn man so will, 24 Stunden vorher ihren Vertreibungsbefehl in die Hand gedrückt bekommen oder ein Lautsprecherwagen erscheint, der Gendarmer einer paramilitärischen Truppe, die eben mitteilt, ihr habt zu gehen, weil das Wasser steigt. Es gibt auch keinen Umsiedlungsplan. Es gibt bestenfalls einen lokalen Busunternehmer, der bereit ist, einige Leute gegen sehr viel Geld irgendwo hinzufahren. Da aber kein Ort identifiziert ist, entsteht nichts anderes als Flucht. Erst Inlandsflucht in Kurdistan oder in die westlichen Städte der Türkei, und einige werden mit Sicherheit nach Deutschland kommen. Und da gibt es etwas Interessantes. In Deutschland leben schon einige 10.000 Menschen aus diesen Staudammgebieten. Ich empfehle Ihnen neuerdings zu versuchen, in Deutschland Rechtsmittel einzulegen, etwa sich an die deutsche Bundesregierung zu halten, rechtlich zu halten, sie zu beklagen. Denn wenn die Bundesregierung diese Staudammprojekte mit 150 Millionen D-Mark fördert, ist sie auch verantwortlich für die sozialen und ökologischen Konsequenzen. Und in Deutschland haben wir ja Gerichte und einen Rechtsweg, sind stolz auf Rechtsstaatlichkeit. Dann sollten die Menschen, die als Kurden hier leben und über Landtitel verfügen, über Land, das jetzt überschwemmt ist, hier eben versuchen, auf ihre Kosten zu kommen, Reparationen zu fordern.
Sie hatten vorhin auch schon den Weg nach Straßburg angesprochen. Die Türkei ist ja in Straßburg schon mehrfach verurteilt worden. Das hat sie aber eigentlich nicht wirklich interessiert, oder?
Die Türkei ignoriert das auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Erstens konnte sie es nicht ganz ignorieren, denn sie wurde ja auch verurteilt, in einigen Fällen Entschädigungssummen zu zahlen. Und sie hat diese Summen auch gezahlt. Und die Türkei wird sich im Klaren darüber sein, was alles sie sich meint rausnehmen zu können gegenüber ihren eigenen Menschen und auch gegenüber den Ländern Europas. Sie wird die Urteile des Straßburger Gerichtshofs in der einen oder anderen Form anerkennen müssen, sonst klappt die Anbindung nicht. Ich wäre da optimistisch, dass dort Leute in Straßburg, aber auch eventuell vor deutschen Gerichten, das Recht finden können, was sie im Augenblick in der Türkei eben noch nicht finden. Und deswegen sind die Initiativen hoffnungsvoll. Menschen haben sich ja zusammengeschlossen vor Ort. Es gibt Ingenieure, Architekten, die sie unterstützen, die Architektenkammer von Diyarbakir. Es gibt Universitäten, die diesen Menschen helfen, auch im Westen der Türkei. Es ist keineswegs eine rein kurdische Sache, sondern sehr, sehr viele Menschen türkischer Abstammung, etwa aus akademischen Kreisen, Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen der Türkei, haben sich diesen Initiativen angeschlossen und sympathisieren mit diesen Menschen. Es ist ein erstmals übergreifender Protest, der sich neulich auch in einem gemeinsamen großen Protestfestival in der antiken Stadt Hasankeyf deutlich ausdrückte.
Hasankeyf ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich denke, diese Stadt, oder dass auch diese Stadt in der Gefahr steht, überschwemmt zu werden, hat das GAP ja auch in Europa bekannt gemacht. Also dass auch jetzt zum Beispiel im Spiegel oder im Stern große Interviews erscheinen. Wie sieht es denn da aus mit der Organisierung des Widerstandes?
Ja, das ist nicht einfach. Zunächst wurde alles verboten, was dort sich an Widerstand regte. Es wurde nicht nur das getan, es wurden Menschen bedroht, als Einzelne bedroht, die in irgendeiner Weise publizierten, beteiligt waren, Proteste vorzubereiten. Und als im Frühjahr der Bürgermeister dieser antiken Stadt in Paris war, auf unsere Einladung hin, bekam er dort eine Morddrohung. Und noch aktueller, am letzten Samstag war auf der Expo in Hannover offizieller Türkei-Tag. Wir hatten den Bürgermeister eingeladen und im letzten Moment machte die Regierung und seine Partei ihm Schwierigkeiten, dass er nach Deutschland kommen konnte. Und zwar Schwierigkeiten, die man schon als Drohungen bezeichnen kann. Mit anderen Worten, die Türkei beansprucht, Vollmitglied der Europäischen Union zu werden und verweigert einem Bürgermeister ihres Landes, nach Deutschland zu kommen, um an einer öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen. Das heißt, der Widerstand steht nach wie vor unter erheblichem Druck. Aber immerhin, das letzte Festival fand statt. Verboten waren Redebeiträge, es war nur Musik erlaubt, aber man kann ja auch in Musik, die auch ihre Texte hat, einiges sagen. Und es war ein großartiger Akt, wie gesagt, weil auch parteiübergreifend die Menschen sich versammelten und sich das nicht mehr verbieten ließen, was vorher eben immer verboten gewesen wäre.
Wie schätzen Sie den internationalen Widerstand ein? Also gerade der Kampf um Hasankeyf hat ja auch viele Schlagzeilen gemacht in der europäischen Presse.
Ausgezeichnet, viel besser als in Deutschland. In den letzten 3 Wochen höre ich, dass in den USA sich etwas regt, aber der britische Widerstand ist der allerbeste. Dort hat das Hasankeyf-Projekt mehrere Wochen lang auf den Titelseiten der großen britischen Zeitungen gestanden, ist erwähnt worden, und vor etwa 3 Wochen, das ist das Allerwichtigste, hat der Fachausschuss im britischen Unterhaus, der Fachausschuss für Entwicklung, der Regierung Blair empfohlen, dieses Projekt nicht mit einer Bürgschaft zu unterstützen. Das ist wichtig, weil die Türkei verlangt eine 100%ige Kreditgarantie von den europäischen Bürgschaftsgebern, und wenn im Grunde nur einer ausfällt, ist zumindest der Elisodamm gestoppt. Wir hoffen jetzt drauf, dass sich solche Nachrichten aus London rumsprechen in Berlin, bei rot-grünen Parlamentariern, im Auswärtigen Amt, bei Herrn Fischer und auch auf der Kabinettsebene. Wir wissen, in Deutschland gibt es ein positives Beispiel, das BMZ, das Entwicklungshilfeministerium von Frau Wieczorek-Zoll, hat kategorisch Nein gesagt. Ihr Nein genügt leider noch nicht, weil das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium in Bonn dieses Projekt nach wie vor unterstützen. Am Ende werden die Herren Schröder, der Bundeskanzler, und Fischer entscheiden auf Kabinettsebene. Und wir hoffen, dass das, was die britischen Kollegen gesagt haben, auch hier zu Vernunft führt, und sind eigentlich ein wenig optimistisch. Der Druck wird wachsen. Wir werden jetzt ab September die Kampagne neu aufnehmen und bieten von Medico aus kostenlos eine Massenzeitung an, die jederzeit bei uns bestellt werden kann, über die Staudammprojekte in der Türkei und über die drohende Gefahr gegenüber der wunderbaren antiken Stadt Hasankeyf.
Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang eine Telefonnummer sagen, wo man diese Massenzeitung bestellen kann?
Aber sehr gerne doch. Das ist die Nummer 069, das ist die Vorwahl von Frankfurt, und dann 944-3822. Dort kann jeder jederzeit ohne Portokosten und sonstige Kosten eine Massenzeitung auch zum Verteilen, das heißt auch in größeren Mengen, bestellen. Schauen Sie sich den Text an und die Bilder an, und Sie wissen, Sie arbeiten für etwas und setzen sich für etwas ein, was zum Kulturgut der Menschheit gehört. Und das ist Grund genug.
Ein anderes Argument, was ich gehört habe gegen das Staudamm-Projekt, ist, dass Syrien und Irak durch die Aufstauung von Euphrat und Tigris auch von der Wasserversorgung völlig abgeschnitten werden. Soweit ich gehört habe, hat die Weltbank aus diesem Grund Kreditzusagen oder Bürgschaften verwehrt.
Ja, natürlich. Und man muss sich vorstellen, die Weltbank, die sonst weiß Gott nicht zimperlich ist mit Großprojekten und Megavorhaben, hat aus 18 Gründen Einwände gehabt gegen das, was nun in Berlin mit einer Bürgschaft unterstützt werden soll durch die Koalition. Das ist ein Projekt, was dort entsteht, wo es nicht darum geht, etwas Wasser zu stauen, sondern hier geht es um das gesamte Wasser des Nahen Ostens, das gestaut wird, und um den Strom, der mit den Turbinen erzeugt wird, die zu den Staudämmen addiert werden. Das heißt, es ist ein strategisches Projekt der Türkei. Hier wird Wasser zur Waffe gemacht. Und hier wird zukünftig jeder Entwicklungsfortschritt im gesamten Nahen Osten davon abhängig sein, inwieweit die Türkei Wasser und Strom zur Verfügung stellt. Das heißt, es geht hier auch nicht um Saddam Hussein und um andere, sondern die Menschen, die Bauern im Irak, Frauen und Kinder. Die Kindersterblichkeit im Irak ist nicht umsonst so entsetzlich, weil das meiste Wasser so rar und so intoxikiert ist. Alle diese Menschen werden davon abhängig. Alle diese Menschen sind in einer gewissen Weise eine Geisel der Türkei, denn nichts wird wachsen auf den Feldern, nichts wird gedeihen. Die Versorgung ist unsicher, wenn nicht genug Wasser zur Verfügung steht. Wir haben hier es mit einem Projekt zu tun, von dem der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, gesagt hat, hier wird Wasser zur Waffe gemacht. Und das ist ein friedenspolitischer Grund ersten Ranges, der bei Grünen wie Sozialdemokraten dringend dazu führen müsste, ein solches Projekt zu überprüfen, das ja auf nichts anderes hinausführen kann, als auf weitere Destabilisierungen und Konflikte im ohnehin nicht gerade konfliktarmen Nahen Osten.
Ja, es wurde ja mal gesagt, dass die Kriege der Zukunft nicht mehr um Öl geführt werden, sondern um Wasser. Inwieweit kann man denn jetzt sozusagen Ziele der Türkei sehen oder sagen wir mal Nebenziele, da Syrien und den Irak auch zu erpressen, also weil die nachbarschaftlichen Beziehungen ja nicht so gut sind?
Na natürlich, das hat ganz klar politische Ziele. Es ist ja schon mindestens in einem Fall dem Irak auch das Wasser verknappt worden und den Syrern auch. Man bestimmt ja, wie gesagt, über Wohl und Wehe eines solchen Landes, wenn man das Wasser umleitet, sperrt oder auch einfach geringere Zuflussmengen erlaubt, wobei die Türkei damit gegen UN-Bestimmungen verstößt, die sie eigentlich befolgen müsste, aber das tut sie eben einfach nicht. Aber sie ist nicht nur für Syrien und den Irak eine Bedrohung, sondern das Wasser wird in den Golfstaaten benötigt, das Wasser wird auch in Israel, Palästina benötigt und die Türkei denkt ja darüber nach, von Manavgat aus eine Mittelmeerpipeline zu bauen oder auch in großen Schooten, in großen Schiffen das Wasser nach Israel, Palästina zu bringen für teures Geld. Es gibt Offizielle in der Türkei, auch der Direktor dieses GAP-Projekts, der sagt, wir werden in Zukunft das Wasser so teuer verkaufen wie Öl, weil wir an der Quelle sitzen, gehört uns das Wasser. Und wie gesagt, dieser Satz, wer an der Quelle sitzt, dem gehört alles Wasser, verstößt gegen die UN-Bestimmungen über die Nutzung von nicht schiffbaren Flüssen und deren Wasser auf der ganzen Welt. Hier wird etwas durchgesetzt, was auf Konflikt hinausläuft. Und wenn ich sage Strom und wenn ich sage Wasser, dann müsste ich ein drittes Indiz erwähnen. Die Türkei rüstet ihre Armee auf in den nächsten 25 Jahren für einen Betrag von 120 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es werden auch die Waffen geschaffen, um diesen Anspruch, um diese Verfügung über elementare Ressourcen in der Region, um diesen Anspruch unter Umständen auch mit Gewalt garantieren und durchsetzen zu können. Eine insgesamt absolut bedrohliche Entwicklung, wie sie bedrohlicher kaum sein kann. Und ich kann nochmal nur mein Erstaunen darüber ausdrücken, dass eine rot-grüne Koalition nur einen Augenblick darüber nachdenkt, in ein solches Unternehmen deutsche Steuergelder reinzustecken.
Ja, ich denke, es ist ja auch im Moment wieder in den Schlagzeilen, halt eine Munitionsfabrik in die Türkei zu liefern.
Ja, aktuell haben wir das Beispiel. Ein klarer Verstoß gegen die Rüstungsexportrichtlinien, die im Frühjahr neu verabschiedet wurden, in die ja das Menschenrechtskriterium eingeschrieben wurde, das heißt keine Waffen in Spannungsgebiete. Ein paar Monate, nachdem die Regierung sich darauf festgelegt hat, verletzt sie ihre eigenen Verträge und liefert an die Türkei, weil, so sagt sie, das eben ein NATO-Land ist und dort kann passieren, was will. Es ist allemal in Ordnung, wenn eben nur die NATO dahinter steckt.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die natürliche Situation. Sie haben ja schon gesagt, dass halt sich die Landwirtschaft sehr weitgehend verändern wird. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, man muss sich vorstellen, das sind Trockengegenden eigentlich, dort im Osten der Türkei, in Kurdistan, wo jetzt enorme Mengen an Wasser gestaut werden. Jeder Laie kann sich vorstellen, dass hier eine bisher in der Geschichte seit Jahrtausenden nicht stattgefundene Verdunstung stattfindet. Diese Verdunstung hat sofort dafür geführt, dass in den Obstplantagen in der Gegend von Malatya oder auch Urfa Pilzkrankheiten epidemisch auftreten, gegen die es überhaupt kein Mittel gibt. Auch bisher keine Fungizide gefunden worden sind, auch keine anderen Abwehrmittel, sondern die Plantagen sind bedroht. Insgesamt wird sich auch das Wasser verändern, der Fluss. Die gestauten Flüsse werden sich in ihrer Wasserqualität wie in ihrem ganzen Wesen im Verlauf auch der Sedimentbewegung, die auf dem Grund des Flusses stattfindet, werden sich verändern. Es sind nachhaltige, negative ökologische Einflüsse. Wir haben ein Gutachten darüber, dass die ganze Tragweite der ökologisch negativen Konsequenzen bestätigt, die ich hier natürlich jetzt bei dieser Gelegenheit bei unserem Gespräch nur kurz streifen kann. Aber auch wer darüber genaueres wissen will, wer sich wirklich dafür interessiert, was auf in ökologischer Konsequenz in diesem Megaprojekt in Erscheinung tritt, der mag sich an uns wenden, an Medico in Frankfurt, an die genannte Telefonnummer. Und wir stellen gerne Material zur Verfügung.
Ja, also ich habe da auch was gelesen, dass sich ja die ganze Situation halt mit den Flüssen ändern wird, dass diese großen Wasserflächen, wo die Stauseen dann entstehen, auch dass sich der ganze Wasserhaushalt ändern wird und dass es unter Umständen auch eine größere Gefahr von Erdbeben geben kann.
So ist es, so ist es. Die Erdbebengefahr muss ohnehin bedacht werden. Man baut Riesenstaudämme dort, wie gesagt, insgesamt von der Größe der Schweiz, in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Ich glaube, man muss keinem Menschen, der etwas Vorstellungsvermögen hat, sagen, was das an Katastrophe bedeuten kann, wenn eben ein Beben hier Staumauern auch nur antastet. Nicht? Das gibt eine Entsetzenskatastrophe, die dort stattfinden kann. Und das ist eines der am meisten gefährdeten Erdbebengebiete auf der ganzen Welt.
Vielleicht können Sie, Sie hatten vorhin noch was gesagt, dass es halt früher eher so war, dass halt bäuerliche Landwirtschaft vorgeherrscht hat. Also ich habe es auch gelesen mit Überschwemmungen, halt, dass die jährlichen Überschwemmungen da auch ein Teil dieser Landwirtschaft waren und dass jetzt auf den Flächen, die da so übrig bleiben, eher die Baumwolle so als Monokultur angebaut wird.
Ja, das ist das alte Ziel. Man hat im Grunde vor, würde ich sagen, um es auf eine Formel zu bringen, den einen Teil Kurdistans unter Wasser zu setzen. Der andere Teil Kurdistans ist zerstört worden im Krieg. Übrig werden, bleiben einige Städte und ganz wenige Landgebiete. Diese Städte wird man sich anschauen, was ist hier rentabel, wo könnte man eventuell noch eine Entwicklungshilfe machen. Da wird man vielleicht ein paar Maßnahmen durchführen und eben in den übrig gebliebenen Landesgebieten wird man versuchen, großflächig etwa auf der Haran-Ebene in Richtung Syrien, aber auch auf anderen Stellen, eine hochtechnisierte Landwirtschaft zu machen. Das heißt, möglichst monokulturell Baumwolle oder irgendetwas anderes anzubauen, was man am besten mit wenigen Traktoren oder Erntemaschinen bearbeiten kann, wo Riesenflächen im Grunde von einer Person in einem großen Traktor bearbeitet und auch abgeerntet werden können. Und das heißt eben, wie ich sagte, dass 9 von 10 in der Landwirtschaft beschäftigt oder 900 von 1000 keine Arbeit mehr finden. Auf einen Schlag, es gibt keine soziale Absicherung für sie. Es wird sich also um Flüchtlinge handeln, die wieder das fortsetzen, was wir alle seit Jahren kennen. Jeder flüchtet erstmal in die nächste große Stadt, dann geht er in den Westen der Türkei und einige kommen irgendwann auch in Europa und in Deutschland an oder gehören zu denen, von denen man dann eben liest, dass sie von Albanien aus übergesetzt haben oder anderswoher und dabei ertrunken sind, wenn sie eben Europa nicht erreichen konnten. Das wird sich in großem Ausmaße fortsetzen in Kurdistan und wenn ich sagte, Kurdistan ist überflutet und zerstört worden, dann eben auch menschenleer gemacht worden und der Rest wird noch vertrieben, der jetzt noch dort lebt.
Ein Argument, was die türkische Regierung ja immer bringt, da wird halt gesagt, ja, das ist ein zurückgebliebenes, industriell unterentwickeltes Gebiet und wenn wir jetzt mit dem GAP, werden wir da halt auch Industrie hinbringen, da werden wir Wohlstand hinbringen, durch die Stromerzeugung, durch die Landwirtschaft wird sich die infrastrukturelle Situation verbessern. So können Sie das nicht sehen.
Soweit ich bisherigen Entwicklungspläne kenne, die es gibt seitens der Türkei, auch seitens der Europäischen Union, soweit auch die GTZ in Deutschland beteiligt ist, kann überhaupt nicht davon die Rede sein, dass dort eine Entwicklungsplanung in Angriff genommen werden soll, die so etwas wie eine nachholende Entwicklung einleitet, das heißt Angleichung an moderne internationale Standards, sondern es wird etwas gemacht, was darauf hinausläuft, dass man, wie ich schon sagte, in einzelnen Städten versucht, eine Modernisierung durchzuführen und ansonsten dieses Gebiet Kurdistan zum Wasser- und Stromreservoir zu machen. Der Strom, der dort erzeugt wird, ist nicht für eine zukünftige Industrie an Ort und Stelle, sondern wird sofort über große Überlandleitungen entweder in den Westen der Türkei gebracht, die aber momentan diesen vielen Strom überhaupt nicht braucht. Und zweitens, und das ist das Wichtigste, dieser Strom dient dazu, verkauft werden zu können, je nach Wunsch und je nach politischer Lage, zum Beispiel in die Kaukasusregionen, nach Georgien, nach Armenien, in andere Länder, notfalls bis in die Balkangebiete und auch in den Nahen Osten. Das heißt, erstens werden diese Länder abhängig vom türkischen Strom, da werden sie langfristig angebunden. Zweitens bringt das sehr viel Geld für die türkischen Kassen. Und drittens hat die Türkei in diesen Ländern und Gebieten dann Einfluss auf die Entwicklung, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die in Kurdistan mit Sicherheit nicht stattfindet. Ich kenne keinen Plan, der eine flächendeckende wirtschaftliche Entwicklung für Kurdistan vorsieht, sondern die gewaltige Stromproduktion, die aufgebaut ist, ist dazu da, den Großmachtansprüchen der Regionalmacht Türkei zu genügen, so wie die Türkei sich ihre Rolle in den nächsten 15 Jahren vorstellt, nämlich als der westliche internationale Vorposten, als das Modellland für den gesamten Nahen Osten, bis weit schon in fernöstliche, in russische Bereiche hinein. Das ist die strategische Aufgabe. Dazu braucht man Strom und dazu braucht man eine große Armee und dazu braucht man Wasser und Ressourcen und dazu braucht man eine innere Formierung der Gesellschaft, die die Türkei betreibt, indem sie sagt, wir haben pantürkische Ziele vor Augen und diese pantürkischen Ziele bedeuten, dass man, wie gesagt, in Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan und so weiter sagt, dies sind doch eigentlich ursprünglich turkmenische Gebiete gewesen, wir müssen uns so weit ausdehnen. Nicht? Das ist eine sehr aggressive Rolle der Türkei und es ist mir nochmal immer noch unbegreiflicher, dass man mit der von der westlichen Diplomatie und von der Berliner Diplomatie diese Dinge vielleicht sogar insgeheim sieht, aber öffentlich nicht wahrhaben will. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung.
Ein anderes Argument, was ich auch gegen die Staudämme oft gehört habe, ist die Zerstörung der kurdischen Kultur. Die Türkei betreibt ja schon seit vielen Jahren eine Assimilationspolitik gegenüber den Kurden, dass halt gesagt wird, es gibt keine Kurden, es gibt alles nur Bergtürken, die in der Gegend leben, die kurdische Sprache und Kultur ist verboten, kurdische Musik ist verboten. Inwieweit kann diese Vertreibungspolitik durch die Staudämme, also dass Leute wieder aus ihren Dörfern fliehen müssen, in die großen Städte gehen, dann ja nach Istanbul, Ankara gehen werden später. Ja, inwieweit ist das auch ein Teil dieser Assimilationspolitik?
Ja, eine Kultur ohne Menschen ist schlecht vorstellbar, nicht? Wenn irgendwann ein Teil Kurdistans überschwemmt ist, ein Großteil der Menschen geflüchtet sind, dann können sie nur in der Diaspora im Exil ihre Kultur weiterverfolgen. Eine kurdische Kultur an Ort und Stelle wird etwas sehr folkloristisches werden. Das heißt, sie lebt nicht mehr in den traditionellen Zusammenhängen, weil die Orte auch zerstört worden sind und die Menschen vertrieben sind. Und die Zeugnisse der kurdischen Kultur selber, aber auch der griechischen Kultur, der ganzen Kultur der frühen Zivilisationsgeschichte, die in Mesopotamien existiert hat, wird ja auf das Grauenhafteste durch die Staudämme überflutet. Und das sind nicht nur einfach einzelne Statuen, die unrettbar jetzt vernichtet sind, die sich häufig aus Kalkstein auch im Wasser auflösen werden, sondern hier sind ganze zivilgesellschaftliche Schichten von früher Kommunikation, von Münzwesen, vom Handel, gerade in dieser antiken Stadt Hasankeyf, nicht? Das geht nicht um einzelne Objekte, wie gesagt, sondern hier kann man einen ganzen Komplex, einen ganzen Zusammenhang dessen ausfindig machen, worauf Europa so stolz ist, Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft kommt von dort, die ist da geboren worden, in Mesopotamien und in Obermesopotamien, dort, wo Hasankeyf liegt, und es sind die Europäer, die so stolz auf zivilgesellschaftliche Prädikate sind, die gerade das dort zerstören mit ihren Krediten und ihren Bürgschaften, und dabei geht natürlich auch die ebenfalls sehr alte kurdische Kultur auch mit unter Wasser und wird vernichtet. Kulturvernichtung findet statt, Menschenvertreibung findet statt, ökologische Konsequenzen negativer Art werden betrieben und der Frieden ist bedroht. Das genügt, denke ich, um gegen den Elisodamm zu sein und weitere Staudammprojekte.
Ja, dann möchte ich mich bedanken. Moment, keine weiteren Fragen. Ich möchte mich ja nochmal für dieses Interview bedanken.
Ja, schönen Dank auch von mir.
Wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.